Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Lothringen und große Teile Oberschlesiens verloren, das Ruhrgebiet besetzt, Kohlelieferungen als Reparationsforderung. Um die Energieversorgung der deutschen Industrie wie der Haushalte stand es nach dem Ersten Weltkrieg schlecht. Um besagten Ausfall fossiler Brennstoffe zu kompensieren, sondierte man interessanterweise auch alternative Wege der Energiegewinnung. Wind, Wasser, Sonne, Erdwärme, die alle in den vergangenen Jahren bereits hier im Podcast zu bestaunen waren. Dass man neben solchen regenerativen Techniken auch noch in ganz andere Richtungen dachte, belegt ein Artikel, den wir im Pinneberger Tageblatt vom 6. Juni 1925 gefunden haben. Die Rede ist dort von einer potenziellen Energiequelle, die alle anderen perspektivisch überflüssig mache. Die Atomspaltung. Die technischen Grundlagen für diesen Traum der Menschheit, von dessen albtraumhafter und schließlich eher realisierter Kehrseite der Artikel noch nichts ahnt, erläutert Frank Riede.
Der Traum der Menschheit, das Atom als Energiequelle, Atomkern und Elektronen, Gold aus Quecksilber, das elektrische Feld im Atominnern, zwei Probleme. Noch vor wenigen Jahren betrachtete man die Atome als die letzten unteilbaren Einheiten, aus denen die Materie besteht. Bekräftigt wurde diese Ansicht durch die Tatsache, dass die Atome die kleinsten Bausteine in der Natur seien. Heute weiß man aber bereits, dass die Atome außerordentlich komplizierte Strukturen sind, die in sich eine Serie noch kleinerer elektrischer Teile vereinigen, die man Elektronen nennt und die in bestimmten Bahnen mit einer ungeheuren Geschwindigkeit um den Kern des Atoms kreisen. Will man einen passenden Vergleich haben, so könnte man sich das Atom als einen großen Dom vorstellen, während die Elektronen im Innern mit Fliegen verglichen werden müssen. Das Atom eines jeden Elements hat einen Kern und eine gewisse Anzahl Elektronen, die wie Planeten um diesen Kern kreisen. Der Kern des Atoms ist mit positiver Elektrizität und negativer Elektrizität geladen, jedoch ist die positive Ladung größer als die negative, sodass also die effektive Wirkungsladung des Kerns eine positive ist. Der Kern beschränkt sich auf eine kleine Stelle im Zentrum des Atoms und um ihn kreisen die Elektronen in festen Bahnen. Die Anzahl der Elektronen wird durch die Anzahl der positiven elektrischen Einheiten des Atomkernes bestimmt. So hat zum Beispiel das Atom des Wasserstoffs einen Kern mit der positiven Ladung einer Einheit. Es ist also ein einziges Elektron vorhanden. Dieses Elektron umkreist den Atomkern mit der unglaublich hohen Geschwindigkeit von ca. 2200 Kilometer in der Sekunde. Quecksilber hat einen Kern mit einer positiven Ladung von 79 Einheiten und gleichzeitig eine Elektronenzahl von 79. Bei Gold ist die Anzahl der Elektronen 80. Das unterscheidende Merkmal der verschiedenen Elemente ist also die Anzahl der Elektronen des Atoms. Wenn es möglich wäre, die Anzahl der um den Kern kreisenden Elektronen zu ändern, so könnte man damit das Element selbst verwandeln. Es braucht kaum erwähnt werden, dass diese Theorie, wenn sie praktisch verwirklicht werden könnte, von allergrößter Bedeutung wäre. Es ist die jahrhundertealte Frage über das Problem der Verwandlung der Elemente. Auf diesem Wege hat auch Professor Miethe in Charlottenburg die Herstellung des Goldes aus Quecksilber gefunden. Bekanntlich hat die Erfindung berechtigtes Aufsehen erregt, es ist aber auch darauf aufmerksam gemacht worden, dass man das Gold zufällig entdeckt hat. Man experimentierte daran, eine hell leuchtende Quecksilberlampe zu konstruieren und leitete einen Strom durch Quecksilberdämpfe. Man fand nun auf dem Glas der Lampe einen Niederschlag, den Professor Miethe als Gold analysierte. Es ist erwiesen, dass sich kleinste Goldteilchen in unreinem Quecksilber vorfinden. Um sich aber zu vergewissern, dass tatsächlich während des Experimentes das Gold entstanden war, verwendete man einwandfreies, reines Quecksilber, gelangte jedoch zu dem gleichen Resultat. Die Theorie ist nun die, dass durch irgendwelche Umstände ein Elektron des elektrischen Stromes Jeder elektrische Strom ist nichts anderes als ein Elektronenstrom, bei einzelnen Atomen bis zum Atomkern vorgedrungen ist und die Anzahl der um den Atomkern kreisenden Elektronen um 1 vermehrte. Dadurch wurde aber gleichzeitig das Element in ein anderes Element mit 80 Elektronen, also in Gold, umgewandelt. Dass auch in gewöhnlichem Quecksilber Spuren von Gold zu finden sind, scheint ein Beweis dafür zu sein, dass schon in der Natur eine solche Umwandlung vor sich geht, die vielleicht mit der Einwirkung durch Blitze im Zusammenhang steht. Alle Experimente, die zum Zweck der Umwandlung der Elemente unternommen werden, beabsichtigen, die elektrische Struktur des Atoms zu stören. Dazu ist der Einfluss eines sehr starken magnetischen Feldes notwendig. Die Elektronen, die in ihren festen Bahnen um den Atomkern kreisen, sind gleichbedeutend mit elektrischen Strömen. Innerhalb der Atome ist also ebenfalls je ein elektrisches Feld vorhanden, dessen Intensität aber ungleich größer ist als alle bisher künstlich hergestellten elektrischen Felder. Es ist vielleicht nicht nötig, das beeinflussende elektrische Feld stärker oder ebenso stark zu halten wie das Feld des Atoms, sondern wahrscheinlich genügt der Einfluss eines geringeren Feldes, das aber in gleichmäßigen Intervallen öfters auf das Atomfeld wirkt und dadurch schließlich imstande sein wird, ein Elektron oder mehrere aus ihrer Bahn zu lenken. Hierdurch glauben die Wissenschaftler, eine ungeheure Energiequelle zu erhalten. Noch größere Mengen Energie können jedoch gewonnen werden, wenn es gelingt, die ganze Struktur des Atomkernes zu brechen und aufzulösen und die frei werdende Kraft zu verwerten. Wenn also die im Atom aufgespeicherte Energie in praktischer Weise aufgelöst und in richtige Bahnen gelenkt werden kann, so wäre sie geeignet, allen Maschinen der Erde als Kraftquelle zu dienen und die Kohle und andere Heizstoffe abzulösen. Eine solche Entwicklung ist natürlich für die ganze Welt von der größten wirtschaftlichen Bedeutung. Zwei Probleme sind es demnach, die gelöst werden müssen, wenn der Traum der Menschheit zur Wirklichkeit werden soll. Erstens die künstliche Erzeugung geeigneter magnetischer Felder, die allerdings größer sein müssen als alle bisher bekannten. Zweitens die Entwicklung geeigneter Methoden, diese Felder in regelmäßigen Perioden auf bestimmte Materialien einwirken zu lassen und die Erfassung der aus dem Atom gewonnenen Kraft. Die größte Intensität eines elektrischen Feldes, die bisher erreicht wurde, beträgt 3% der Energie des Atomfeldes. Es wäre vermutlich aussichtslos, eine geringere Energie auf das Atom einwirken zu lassen, es sei denn in regelmäßigen Intervallen. Eine dauernde Beeinflussung wird jedoch eine allmähliche Störung der Elektronenbahnen zur Folge haben und kann unter Umständen die ganze atomische Struktur zerstören. Der Zweck aller Experimente ist es, diese im Atom latente Energie auszulösen und sie als Energiequelle nutzbar zu machen, und die dabei verwendeten Methoden haben zum Ziel, die ausgelöste Energie in die richtigen Bahnen zu lenken. Wenn die Theorie richtig ist, wird es der Wissenschaft auch gelingen, die geeignetsten Methoden zu finden, die Energie zu gewinnen, sie zu konzentrieren und der Welt nutzbar zu machen. Diese Methoden werden bedeutend einfacher sein als die heutige Gewinnung von Energie auf dem Umwege über Kohle, Hitze, Dampf oder Öl. Die Energie im Atom wird wahrscheinlich jede andere Kraftquelle, auch die des Wassers, überflüssig machen.
Da reden Sie schon von Atomenergie.
Ja, natürlich, Atomkraft.
Das ist der Job von morgen. Heute schon.
Welcher heutige Artikel wird wohl in 100 Jahren von unseren Podcast-Urenkeln mit Verblüffung gehört werden, dass es das schon 2025 so deutlich gab? Naja, jetzt erst einmal bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.